Detektor FM. Zurück zum Thema.
Frankfurt im Sommer des vergangenen Jahres. Polizisten setzen Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten der Blockupy-Bewegung ein. Der Einsatz sorgte damals für viel Kritik und daraufhin wurden auch wieder Forderungen laut, dass Polizisten endlich Identifikationsnummern tragen sollen, damit sie dann identifiziert werden können, wenn sie unrechtmäßig Gewalt eingesetzt haben. Berlin und Brandenburg haben diese Identifikationsnummern bereits eingeführt, doch Polizeigewerkschafter und viele Politiker wehren sich hartnäckig gegen den Vorschlag. Welche bisherigen Erfahrungen es mit den Identifikationsnummern bereits gibt und ob sie eingeführt werden sollten, das besprechen wir jetzt mit Hartmut Aden. Er befasst sich wissenschaftlich mit dem Thema Polizeigewalt und arbeitet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Aden.
Schönen guten Tag.
Herr Aden, warum dürfen sich Polizisten in Deutschland immer noch in der Anonymität verstecken?
Sie dürfen sich in manchen Ländern inzwischen schon nicht mehr in der Anonymität verstecken und es gibt auch innerhalb der Polizei, auch unter den Bediensteten heute einen breiten Konsens, dass die Polizei eine Organisation ist wie jede andere Behörde. Das heißt, es geht heute darum, dass man bürgerfreundlich, offen, serviceorientiert arbeitet und da gehört es ja in jeder anderen Behörde auch dazu, dass man mit Namen ansprechbar ist, ein Namensschild trägt, ein Türschild hat, auf dem der Name steht, so wie ich das zum Beispiel als Professor hier in der Hochschule auch habe.
Warum wehren sich dann aber vor allem Gewerkschafter und Politiker so hartnäckig gegen diese Nummer? Was sind deren Argumente?
Es gibt in der Diskussion immer wieder Befürchtungen, es könnte zu negativen Auswirkungen auf Polizeibedienstete im Privatleben kommen, also etwa Übergriffe aus bestimmten Milieus. Das hat sich aber in Berlin und in Brandenburg, wo diese Regelung eingeführt worden ist und genauso übrigens in vielen anderen Ländern der Welt, wo so eine solche Pflichtkennzeichnung seit langem besteht, nicht bestätigt. Und in Berlin und Brandenburg und auch dort, wo es sonst diskutiert wird in Deutschland, hat man auch dem Rechnung getragen, indem nämlich nicht unbedingt ein Namensschild getragen werden muss, sondern etwa in kritischen Situationen haben Polizeibedienstete auch die Möglichkeit zu wählen, ob sie lieber den Namen oder eine Identifikationsnummer tragen möchten. Und natürlich ist es serviceorientierter, den Namen zu tragen, aber wenn man sich subjektiv gefährdet fühlt als Polizeibeamter, Polizeibeamtin, dann ist es auch möglich, stattdessen eine Identifikationsnummer zu tragen.
Das ist ja gerade, was Sie ansprechen, das wohl am heißest diskutierteste, nämlich eben, Sie haben das gesagt, wenn zum Beispiel auf Demonstrationen oder bei Fußballspielen es auch mal zu Gewalt kommt, dass da das Namensschild möglicherweise abträglich ist. Aber dieses Argument müsste doch eben mit der ID-Nummer wegfallen, weil dahinter verbirgt sich ja erst der Name, wenn man offiziell sich beschwert oder wenn man sich da meldet bei der Polizei.
Genau so ist es und es gibt ja zusätzlich auch noch die Möglichkeit, die Nummer sogar zu wechseln, wenn man sich konkret gefährdet fühlt. In Berlin ist sogar ein System eingeführt worden mit mehreren Nummern, was ich für etwas zu kompliziert halte. Aber dass in dem Moment, wo sich die Bediensteten bedroht fühlen oder unwohl fühlen mit der Nummer, weil sie denken, dass zu viele Leute die vielleicht notiert haben und es deswegen vielleicht zu Vorfällen kommen könnte, ist es möglich, die Nummern zu wechseln. Und es ist ja für die Identifikation entscheidend, dass in der Behörde eine Stelle ist, wo die Nummern wieder zuordnenbar sind, sodass man hinterher noch genau weiß, wer bei welchem Einsatz welche Nummer gehabt hat.
Jetzt haben Sie das Beispiel Berlin schon mehrfach angeführt. Wie sind denn die Erfahrungen auch im Umgang mit den Bürgern dadurch, dass es jetzt diese Kennzeichnungspflicht gibt?
Es war zu Anfang diskutiert worden, ob es möglicherweise viel mehr Beschwerden gibt. Das hat sich auch nicht bestätigt. Das heißt, die Erwartung, die ich etwa auch hatte, dass diese Kennzeichnung auch zur Versachlichung mancher Debatten beiträgt, hat sich eigentlich bestätigt. Also es gibt keinesfalls den Trend, dass es jetzt mehr Beschwerden über Polizeibedienstete gibt oder auch mehr unrechtmäßige Anschuldigungen, sondern die Sache ist im Prinzip auf dem Level geblieben wie vorher. Nur dass eben jetzt, wenn etwas vorkommt, gerade in geschlossenen Einheiten, wo die Personen ja anhand von Aufnahmen meistens nicht identifiziert werden können, es leichter ist, die wirklich Verantwortlichen dann auch herauszufinden.
Also erhöht das dann auch die Möglichkeit, intern ja Sanktionen zu verhängen, wenn sich eben doch jemand daneben benimmt?
Die Sanktionen wären ein Aspekt. Aus meiner Sicht geht es aber gar nicht mal nur um die Sanktionen, sondern es geht aus meiner Sicht darum, dass wir heute ja sehr gut ausgebildete Polizeibedienstete haben. Die meisten haben einen Bachelorabschluss und die meisten sind sehr wohl in der Lage und auch vor allem auch sehr motiviert, sich rechtmäßig und rechtsstaatlich zu verhalten. Und es kann natürlich bei jedem Einsatz mal etwas schief gehen und Sanktionen sind da nur eine Seite. Aus meiner Sicht ist mindestens genauso wichtig, dass die Organisation dann hinterher genau aufarbeitet, was ist eigentlich schiefgelaufen und dann hinterher auch nochmal etwa die Einsatzkonzepte anschaut, um das nächste Mal daraus zu lernen. Sie hatten ja in der Anmoderation die Blockupy-Proteste genannt. Da hätte ich mir das auch sehr gewünscht, dass man eben solche Ereignisse als Anlass nimmt für ein Fehlerlernen, sich genau anschaut, was ist schiefgegangen und das nächste Mal die Sache dann besser macht, sodass es dann möglichst nicht mehr zu eskalierenden Konflikten kommt.
Genau, das Beispiel Blockupy, das können wir nochmal aufgreifen, denn dieser Ruf nach den Identifikationsnummern, der wird ja immer dann laut, wenn es eben zu Polizeigewalt kam. Diese Anonymität, die ich anfangs angesprochen habe, ist das vielleicht auch enthemmend, dass man weiß, man wird in der Anonymität nicht erkannt, jetzt nicht mehr nur auf Polizeiseite, dass das also auch ein Auslöser dafür ist, dass es vielleicht zu Übergriffen kommt oder zu unverhältnismäßiger Gewalt?
Das kann man sicherlich nicht so eins zu eins sagen, dass die Einsatzanzüge zur Enthemmung führen. Das ist sehr personenabhängig. Aber es ist bekannt aus der Vergangenheit, dass es immer wieder leider Einzelfälle gegeben hat von Personen, die aus was für Gründen auch immer gerade in solchen Situationen nicht unbedingt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit so angewandt haben, wie wir uns das als diejenigen, die Polizeibediensteten ausbilden, wünschen würden.
Sie haben es gerade gesagt, Sie bilden aus, Sie forschen auch zum Thema Polizeigewalt. Dieser eine Aspekt, den ich gerade angesprochen habe, der spielt da vielleicht mit rein. Was gibt es für tiefer liegende, vielleicht auch strukturelle Probleme, die dafür sorgen, dass es immer wieder zu solchen Übergriffen kommt?
Von der Ausbildung her sind wir eigentlich doch ganz gut aufgestellt. Das heißt, Konflikttraining etwa spielt heute in der Ausbildung eine Rolle und die Rechtsausbildung ist ohnehin sehr auf rechtsstaatliche Standards gemünzt. Also insofern haben wir da eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Es gibt aber auch immer wieder schwierige Einsätze, wo zum Beispiel auch von Außenstehenden Gewalt angewandt wird, wo Steine fliegen. Und die wirkliche Professionalität zeigt sich ja gerade in diesen schwierigen Situationen. Das heißt, dann müssen die Einsätze so geplant sein, dass man zwar gezielt gegen Gewalt von der anderen Seite vorgeht, aber die Situation nicht eskalieren lässt. Auch gerade bei Demonstrationen möchten ja dann die anderen, die friedlich sind, auch weiterhin friedlich demonstrieren. Und diese Differenzierung, die kann man vor allem auch durch die Einsatzkonzepte, die Einsatzstrategien hinbekommen. Und es ist klar, in dem Moment, wo die Situation eskaliert und die geschlossenen Einsatzanzüge da sind, dann ist natürlich auch psychologisch die Situation ein bisschen angeheizt. Deswegen sollte man alles darauf setzen, möglichst frühzeitig schon solche Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen.
Also die Identifikationsnummern da vielleicht ein Schritt auf diesem Weg. Selbst die Vereinten Nationen haben Deutschland schon gerügt dafür, dass es hier keine flächendeckende Identifikation gibt. Wirkt ein wenig rückständig. Gibt es überhaupt noch ein Zurück, also eine Möglichkeit, dass sich die Politiker und Beamten dagegen wehren?
Meines Erachtens ist das eine Frage der Zeit. Wir haben, wie gesagt, heute eine sehr professionell ausgebildete Polizei und zur Professionalität gehört es eben auch dazu, dass die Einzelnen Verantwortung übernehmen für das, was sie machen. Und die meisten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ich kenne, übernehmen auch sehr gerne diese Verantwortung. Und ich denke, das ist ein Trend, der sich so weiterentwickeln kann. Und auch, wenn man sich die Interventionen von Politikern oder Gewerkschaftsführern in dem Zusammenhang anschaut, dann frage ich mich, ob das nun wirklich das Gros der Polizeibediensteten heute noch vertritt. Denn ich kenne sehr viele Bedienstete bei der Polizei, die das viel differenzierter sehen. Und ich würde mir wünschen, dass auch in dieser Hinsicht die öffentliche Diskussion versachlicht wird.
Ob Identifikationsnummern für Polizisten eingeführt werden sollten und was die bisherigen Erfahrungen damit sind in Bundesländern wie Brandenburg und Berlin, wo es das schon gibt, das haben wir mit Hartmut Aden besprochen. Er forscht zum Thema Polizeigewalt und arbeitet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Aden.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.